Sie kam gerade rechtzeitig zurück, um sich den anderen anzuschließen, als diese das Haus zu einem Ausflug in das näher gelegene Gelände verließen. Und so vertrieb man sich den Rest des Vormittags, indem man durch den Gemüsegarten schlenderte, die Blumen auf dessen Mauern bestaunte, den Klagen des Gärtners über Mehltau lauschte und durch das Gewächshaus bummelte, wo Charlotte über den Verlust ihrer Lieblingspflanzen lachen musste, die aus Versehen dem Frost ausgesetzt gewesen und eingegangen waren. Außerdem besuchte man den Geflügelhof, wo Charlotte in den enttäuschten Hoffnungen der Stallmagd, deren Hennen ihr Nest im Stich gelassen hatten oder vom Fuchs geholt worden waren, oder in der jähen Dezimierung einer vielversprechenden jungen Brut neuen Grund zur Heiterkeit fand. Der Vormittag war schön und trocken, und Marianne hatte beim Planen ihrer Beschäftigung im Freien nicht in Erwägung gezogen, dass sich das Wetter während ihrer Zeit in Cleveland ändern könnte. Sie war deshalb höchst überrascht, als sie nach dem Dinner von einem stetigen Regen daran gehindert wurde, aus dem Haus zu gehen. Sie hatte fest damit gerechnet, in der Dämmerung zu dem griechischen Tempel spazieren zu können, vielleicht sogar über das ganze Gelände. Und ein nur kühler oder feuchter Abend hätte sie auch nicht abgeschreckt. Aber nicht einmal sie brachte es fertig, diesen kräftigen, unablässigen Regen zu trockenem oder schönem Wanderwetter umzudeuten. Die gesellige Runde war klein und die Stunden verstrichen in aller Ruhe. Mrs. Palmer hatte ihr Kind und Mrs. Jennings ihren Knüpfteppich. Sie unterhielten sich über die Freunde, die sie zurückgelassen hatten, arrangierten Lady Middletons Verabredungen und fragten sich, ob Mr. Palmer und Colonel Brandon heute Abend wohl noch weiter als bis Reading kämen. Eleanor beteiligte sich an dem Gespräch, auch wenn es sie kaum interessierte. Und Marianne, die Gabe besaß, in jedem Haus den Weg zur Bibliothek zu finden, auch wenn diese von der Familie im Allgemeinen gemieden wurde, besorgte sich unverzüglich ein Buch. Mrs. Palmer mit ihrem Wohlwollen und ihrer unablässig guten Laune ließ es an nichts fehlen, damit sie sich willkommen fühlten. Ihre Offenheit und Herzlichkeit entschädigten mehr als genug dafür, dass sie so vergesslich und nicht besonders kultiviert war und sich deshalb mitunter daneben benahm. Ihre Güte hatte, betont durch ihr hübsches Gesicht, etwas Gewinnendes. Ihre Torheit war zwar offensichtlich, aber nicht abstoßend, weil sie nicht dünkelhaft daherkam. Und Eleanor hätte ihr alles verziehen, wäre da nicht ihr Lachen gewesen. Die beiden Herren trafen am nächsten Tag zu einem sehr späten Dinner ein und sorgten für eine erfreuliche Vergrößerung der Runde und höchst willkommene Abwechslung bei den Gesprächen, die im Lauf eines endlosen und völlig verregneten Vormittags ziemlich langweilig geworden waren. Eleanor hatte Mr. Palmer nur wenige Male gesehen, und er hatte bei diesen wenigen Malen ein so wechselhaftes Verhalten gegenüber ihr und ihrer Schwester an den Tag gelegt, dass sie nicht wusste, was sie jetzt zu Hause bei seiner Familie von ihm zu erwarten hatte. Sie stellte jedoch fest, dass er sich bei seinen Gästen wie ein vollendeter Gentleman benahm und nur zu seiner Frau und deren Mutter gelegentlich grob war. Er schien durchaus in der Lage, ein angenehmer Gesellschafter zu sein. Und dass er dies nicht immer war, war einzig seiner übersteigerten Neigung geschuldet, sich anderen Menschen ebenso überlegen zu fühlen, wie er sich Mrs. Jennings und Charlotte überlegen fühlen musste. Ansonsten wiesen sein Charakter und seine Angewohnheiten, soweit Eleanor das beobachten konnte, keinerlei für sein Geschlecht und sein Lebensalter ungewöhnliche Züge auf. Er war heikel, was das Essen betraf, und unpünktlich, liebte sein Kind, auch wenn er so tat, als bedeute es ihm nicht viel, und vertrödelte seine Vormittage, die er eigentlich geschäftlichen Angelegenheiten hätte widmen müssen, beim Billard. Im Großen und Ganzen konnte sie ihn besser leiden als erwartet, wenngleich sie es zu innerst keinesfalls bedauerte, dass er ihr nicht sympathischer war. Es nicht bedauerte, weil sie angesichts seiner Genusssucht, seines Egoismus und seines Dünkels verleitet wurde, versonnen und mit Wohlgefallen an Edwards Großzügigkeit, schlichten Geschmack und scheue Gefühle zu denken. Von Edward oder zumindest von einigen seiner Sorgen erhielt sie nun Nachricht durch Colonel Brandon, der vor kurzem in Dorsetshire gewesen war. Da er sie gleichzeitig als selbstlose Freundin Mr. Ferrars und als eine Art Vertraute betrachtete, sprach er häufig mit ihr über die Pfarre von Delaford, schilderte deren Mängel und erzählte ihr, was er zu tun gedenke, diese zu beheben. Sein Benehmen ihr gegenüber bei diesem, wie bei allen anderen Themen, seine unverhohlene Freude über das Wiedersehen nach nur 10 Tagen, seine Bereitschaft, sich mit ihr zu unterhalten und sein Respekt vor ihrer Meinung, ließen Mrs. Jennings Überzeugung, dass er sie liebte, durchaus verständlich erscheinen und hätten vielleicht sogar Eleanor selbst Verdacht schöpfen lassen, wenn sie nicht von Anfang an fest daran geglaubt hätte, dass seine wahre Auserwählte Marianne war. Wie die Dinge standen, wäre ihr ein solcher Gedanke ohne Mrs. Jennings Andeutungen schon gar nicht in den Sinn gekommen. Und sie konnte nicht umhin, sich selbst für den scharfsichtigsten Beobachter der beiden zu halten. Sie betrachtete seine Augen, wohingegen Mrs. Jennings nur an sein Verhalten dachte. Und während seine Blicke voll banger Sorge um Mariannes Kopf- und Halsweh, den Beginn einer schweren Erkältung, der Aufmerksamkeit dieser Dame gänzlich entgingen, da seine Sorge sich nicht in Worten ausdrückte, entdeckte Eleanor darin das hellsichtige Feingefühl und die Überängstlichkeit des Verliebten. 2 herrliche Wanderungen in der Dämmerung am 3. und 4. Abend ihres Aufenthalts, die sie nicht nur über den trockenen Kiesweg des Strauchgartens, sondern über das ganze Grundstück führten und besonders in die fernsten Winkel, wo es etwas wilder war, wo die wirklich alten Bäume standen und das Gras am längsten und nassesten war, bescherten Marianne, die sich anschließend in ihrem Leichtsinn mit nassen Schuhen und Strümpfen zu den anderen setzte, eine heftige Erkältung. Zwar nahm sie dies 1 oder 2 Tage auf die leichte Schulter und tat so, als wäre nichts, doch als schließlich die Schmerzen immer schlimmer wurden, geriet jedermann in Sorge. Und auch Marianne selbst konnte nicht mehr darüber hinwegsehen. Von allen Seiten hagelte es Patentrezepte, und wie immer wurden alle abgelehnt. Obwohl sie benommen und fiebrig war und Gliederschmerzen, Husten und Halsweh hatte, meinte sie, eine Nacht, in der sie gut schlief, würde sie gänzlich kurieren. Und nur mit Mühe bewog Eleanor sie beim Zubettgehen, wenigstens 1 oder 2 der einfachsten Hausmittel anzuwenden. Kapitel 43. Marianne stand am nächsten Morgen zur üblichen Zeit auf, antwortete auf alle Fragen, sie fühle sich besser und versuchte, den Beweis anzutreten, indem sie ihren gewohnten Tätigkeiten nachging. Doch ein Tag, an dem sie abwechselnd mit einem Buch in der Hand, das sie nicht lesen konnte, zitternd vor dem Kamin saß oder müde und matt auf einem Sofa lag, zeugte nicht gerade von Genesung. Und als sie immer kraftloser wurde und schließlich früh zu Bett ging, wunderte sich Colonel Brandon nur über die Gelassenheit ihrer Schwester, die sich zwar den ganzen Tag um Marianne gekümmert, sie gegen ihren Willen gepflegt und ihr am Abend die angezeigten Medikamente aufgedrängt hatte, aber, wie Marianne, auf den sicheren Schlaf und seine Wirkung vertraute und eigentlich keine Angst verspürte. Eine sehr unruhige, fiebrige Nacht enttäuschte beide Erwartungen. Und als Marianne, die erst unbedingt hatte aufstehen wollen, schließlich zugab, dass sie nicht einmal sitzen konnte und freiwillig ins Bett zurückkehrte, erklärte sich Eleanor nur zu gern bereit, Mrs. Jennings Rat anzunehmen und den Apotheker der Palmers holen zu lassen. Er traf ein, untersuchte die Patientin und machte Miss Dashwood Hoffnung, ihre Schwester werde in wenigen Tagen wieder gesund sein. Als er allerdings meinte, ihre Erkrankung habe eine leichte Tendenz zum Faulfieber und ihm das Wort Infektion über die Lippen kam, geriet Mrs. Palmer sofort in Sorge um ihren Kleinen. Mrs. Jennings, die Mariannes Beschwerden von Anfang an ernster genommen hatte als Eleanor, setzte bei Mr. Harris' Bericht eine bedenkliche Miene auf, gab Charlotte mit ihrer Angst und Vorsicht recht und forderte sie auf, unbedingt sofort mit dem Kind auszuziehen. Mr. Palmer fand diese Besorgnis unsinnig, wollte sich aber den Befürchtungen und der Hartnäckigkeit seiner Frau nicht widersetzen. So wurde ihr Aufbruch beschlossen, und knapp eine Stunde nach Mr. Harris' Eintreffen fuhr sie mit ihrem kleinen Jungen und der Amme zum Haus eines nahen Verwandten von Mr. Palmer, der ein paar Meilen hinter Bath wohnte. Auf ihre dringlichen Bitten hin versprach ihr Mann, ihr in 1, 2 Tagen dorthin zu folgen, und fast ebenso flehentlich bat sie ihre Mutter, sie zu begleiten. Doch Mrs. Jennings erklärte mit einer Herzensgüte, die sie Eleanor wahrhaft liebenswert machte, sie sei entschlossen, sich nicht aus Cleveland fortzurühren, solange Marianne krank sei, und werde sich bemühen, ihr durch aufmerksame Pflege die Mutter zu ersetzen, der sie sie weggenommen habe. Und bei jeder Gelegenheit fand Eleanor in ihr eine äußerst willige und tatkräftige Helferin, die sämtliche Strapazen gern teilte und ihr durch ihre größere Erfahrung am Krankenbett oft von echtem Nutzen war. Die arme Marianne, matt und elend von ihrer Krankheit, fühlte sich am ganzen Leib unwohl und konnte nicht länger hoffen, schon morgen wieder gesund zu sein. Dabei machte der Gedanke, was ihr der morgige Tag ohne diese unselige Krankheit gebracht hätte, alle Beschwerden nur noch schlimmer. An diesem Tag hätten sie nämlich die Heimreise antreten wollen und am Vormittag darauf ihre Mutter überraschen können, da ein Diener von Mrs. Jennings sie den ganzen Weg begleitet hätte. Marianne äußerte sich nur wenig, doch was sie äußerte, waren ausschließlich Klagen über diese unvermeidliche Verzögerung, auch wenn Eleanor versuchte, sie aufzumuntern und glauben zu machen, was sie zu diesem Zeitpunkt selbst noch glaubte, dass es sich nur um einen ganz kurzen Aufschub handle. Der nächste Tag brachte wenig oder keine Veränderung im Zustand der Patientin. Sie fühlte sich beileibe nicht wohler, schien aber abgesehen davon, dass keine Besserung eingetreten war, auch nicht kränker geworden zu sein. Ihre Runde verkleinerte sich nun noch einmal, denn Mr. Palmer, der anfangs gar nicht fort wollte, einerseits aus echter Menschlichkeit und Gutmütigkeit, andererseits, weil es nicht so aussehen sollte, als lasse er sich von seiner Frau verscheuchen, wurde schließlich von Colonel Brandon überredet, sein Versprechen zu halten und ihr nachzureisen. Und während er seinen Aufbruch vorbereitete, äußerte auch Colonel Brandon, den dies weit größere Überwindung kostete, er müsse wohl gleichfalls gehen. Hier kam in schönster Weise Mrs. Jennings Herzensgüte zum Zug. Denn diese dachte, wenn man den Colonel fortschickte, während seine Liebste in so großer Sorge um ihre Schwester war, hieß das, beide jeglichen Trosts zu berauben. Deshalb erklärte sie umgehend, es sei für sie unerlässlich, dass er in Cleveland bleibe. Sie brauche ihn abends zum Piquet spielen, wenn Miss Dashwood oben bei ihrer Schwester sei und in ähnlichen Situationen. Sie setzte ihm derart heftig zu, dass er, der mit einer solchen Einwilligung nur seinen größten Herzenswunsch erfüllte, nicht länger den Zögerlichen spielen konnte, insbesondere da Mrs. Jennings Bitte von Mr. Palmer ausdrücklich unterstützt wurde, der erleichtert schien, dass er einen Mann zurückließ, der Miss Dashwood in kritischen Fragen helfen oder beraten konnte. Marianne durfte von all diesen Regelungen natürlich nichts erfahren. Sie wusste nicht, dass sie der Grund war, warum die Eigentümer von Cleveland 7 Tage nach ihrer Ankunft fortgeschickt wurden. Weder wunderte sie sich, dass sie nichts von Mrs. Palmer sah, noch machte ihr das Sorgen. Und so fragte sie auch nicht nach ihr. In den ersten 2 Tagen nach Mr. Palmers Abreise blieb ihr Zustand fast unverändert. Mr. Harris, der sie jeden Tag besuchte, sprach immer noch unerschrocken von baldiger Besserung. Und Miss Dashwood war gleichermaßen zuversichtlich. Die anderen beiden jedoch hegten keineswegs solch freudige Hoffnungen. Mrs. Jennings war schon sehr bald zu dem Schluss gekommen, dass Marianne diese Attacke niemals überleben werde. Und Colonel Brandon, dessen Aufgabe vor allem darin bestand, Mrs. Jennings bösen Ahnungen zu lauschen, war nicht in der Verfassung, ihrem Einfluss Widerstand zu leisten. Er versuchte, seine Angst zu überwinden, die durch das anderslautende Urteil des Apothekers unsinnig erschien. Doch die vielen Stunden, die er täglich allein gelassen wurde, begünstigten schwermütige Gedanken nur zu sehr. Und so wurde er die Überzeugung nicht los, dass er Marianne nie wiedersehen würde. Am Morgen des 3. Tages jedoch wurden die düsteren Befürchtungen der beiden nahezu zerstreut. Denn als Mr. Harris kam, erklärte er, seiner Patientin gehe es wesentlich besser. Der Puls sei viel kräftiger und alle Symptome hätten sich seit seinem letzten Besuch vorteilhaft entwickelt. Eleanor, in ihren schönsten Hoffnungen bestärkt, war die Heiterkeit in Person. Sie war froh, dass sie in den Briefen an ihre Mutter mehr dem eigenen Urteil gefolgt war als dem ihrer Freunde, und die Unpässlichkeit, die sie in Cleveland festhielt, verharmlost hatte. und wollte schon beinahe den Zeitpunkt festlegen, zu dem Marianne wieder reisefähig sein würde. Doch der Tag endete nicht so verheißungsvoll, wie er begonnen hatte. Gegen Abend fühlte sich Marianne wieder schlechter. Sie wurde noch benommener, ruheloser und elender als zuvor. Ihre wie ehedem zuversichtliche Schwester wollte diese Veränderung nur einer Erschöpfung zuschreiben, denn sie hatte sich kurz aufsetzen müssen, damit ihr Bett gemacht werden konnte. Gewissenhaft verabreichte sie ihr die vorgeschriebenen Stärkungsmittel und sah sie endlich zufrieden einschlummern, wovon sie sich die wohltuendsten Wirkungen versprach. Ihr Schlaf zog sich beträchtliche Zeit hin, auch wenn er nicht so ruhig war, wie Eleanor sich das gewünscht hätte. Und weil sie das Ergebnis unbedingt selbst sehen wollte, beschloss sie, die ganze Zeit neben ihr sitzen zu bleiben. Mrs. Jennings, die nichts von dem veränderten Zustand der Patientin mitbekommen hatte, ging ungewöhnlich früh zu Bett. Ihr Mädchen, eine der wichtigsten Pflegerinnen, ruhte sich im Zimmer der Haushälterin aus, und Eleanor blieb mit Marianne allein. Deren Schlaf wurde immer unruhiger, und ihre Schwester, die mit nicht nachlassender Aufmerksamkeit beobachtete, wie sie sich ständig hin und her wälzte und den häufigen, aber unverständlichen Klagelauten lauschte, die ihr über die Lippen kamen, hätte sie am liebsten aus einem so quälenden Schlaf aufgeweckt, als Marianne plötzlich von einem zufälligen Geräusch im Haus wach wurde, hastig auffuhr und fiebrig und verstört rief: »Kommt da Mama?« »Noch nicht«, rief ihre Schwester, verbarg ihren Schrecken und half Marianne, sich wieder hinzulegen. »Aber sie wird hoffentlich bald eintreffen. Es ist ja ein weiter Weg von Barton bis hierher.«
»Aber sie darf nicht über London fahren«, rief Marianne, hektisch wie zuvor. »Ich werde sie nie mehr sehen, wenn sie über London fährt.«
Eleanor erkannte entsetzt, dass sie nicht ganz bei Sinnen war, versuchte sie zu beruhigen und fühlte ihr angespannt den Puls. Er war schwächer und schneller denn je, und da Marianne immer noch verstört von »Mama« sprach, bekam sie solche Angst, dass sie beschloss, sofort Mr. Harris rufen zu lassen und einen Boten zu ihrer Mutter nach Barton zu schicken. Auf diese Entscheidung hin folgte die Überlegung, dass sie sich mit Colonel Brandon beratschlagen sollte, wie weiter vorzugehen war, und kaum hatte sie nach dem Dienstmädchen geklingelt, damit dieses sie bei ihrer Schwester vertrat, eilte sie hinunter in den Salon, wo er, wie sie wusste, selbst zu viel späterer Stunde meist noch anzutreffen war. Er begriff auf der Stelle, welche Ängste und Schwierigkeiten sie umtrieben. Es fehlten ihm der Mut und die Zuversicht, um auch nur den Versuch zu unternehmen, ihre Ängste zu zerstreuen. Daher hörte er ihr nur schweigend und verzagt zu. Die Schwierigkeiten wurden sofort aus dem Weg geräumt und mit einer Schnelligkeit, die verriet, dass er sich offenbar auf diese Situation und diese Gefälligkeit innerlich bereits vorbereitet hatte, erbot er sich persönlich, Mrs. Dashwood zu holen. Eleanors Einwände waren rasch entkräftet. Sie dankte ihm kurz, aber innig, und während er hinausging, um seinen Diener eilends mit einer Nachricht zu Mr. Harris zu schicken und sofort Postpferde zu bestellen, schrieb sie ein paar Zeilen an ihre Mutter. Wie dankbar war sie in diesem Augenblick für einen so hilfreichen Freund wie Colonel Brandon, einen solchen Reisegefährten für ihre Mutter. Einen Gefährten, dessen Urteil sie leiten würde, dessen Gegenwart sie trösten musste und dessen Freundlichkeit sie vielleicht beruhigte. Soweit das Entsetzen über eine derartige Aufforderung überhaupt gemildert werden konnte, würden seine Nähe, sein Benehmen und seine Hilfe es mildern. Er handelte unterdessen, wie auch immer ihm zumute sein mochte, mit der Entschlossenheit eines gefassten Geistes. Erledigte rasch alles Nötige und rechnete genau aus, zu welcher Zeit sie seine Rückkehr erwarten durfte. Er verlor keine Sekunde Zeit. Die Pferde kamen früher als erwartet, und Colonel Brandon drückte Eleanor nur die Hand, mit ernstem Blick und ein paar Worten, die zu leise waren, als dass sie ihr Ohr erreicht hätten. Dann sprang er in die Kutsche. Es war nun etwa 12 Uhr, und sie kehrte ins Zimmer ihrer Schwester zurück, um auf die Ankunft des Apothekers zu warten und für den Rest der Nacht neben ihr zu wachen. In dieser Nacht litten beide fast gleichermaßen. Stunde um Stunde verstrich, für Marianne in schlaflosem Schmerz und Fieberwahn und für Eleanor in schrecklicher Angst. Und Mr. Harris kam noch immer nicht. Nun, da ihre Befürchtungen einmal geweckt waren, büßte sie durch deren Ausmaß für ihre frühere Sorglosigkeit. Und die Zofe, die mit ihr wachte, denn Mrs. Jennings wollte sie nicht rufen lassen, vermehrte ihre Qual noch, indem sie andeutete, was ihre Herrin sich bereits selbst gedacht hatte. Dann und wann weilten Mariannes wirre Gedanken bei ihrer Mutter. Und immer wenn sie ihren Namen aussprach, gab es der armen Eleanor einen Stich. Sie machte sich Vorwürfe, weil sie die Krankheit so viele Tage auf die leichte Schulter genommen hatte, hoffte verzweifelt auf rasche Hilfe, stellte sich vor, dass bald jede Hilfe vergeblich wäre, weil sie zu lange gewartet hatten, und malte sich das Leid ihrer Mutter aus, wenn sie zu spät eintraf, um ihr geliebtes Kind ein letztes Mal zu sehen, es bei Sinnen zu erleben. Sie war gerade im Begriff, noch einmal nach Mr. Harris zu schicken oder, falls dieser nicht kommen konnte, nach einem anderen Ratgeber, als er, es war schon 5 Uhr vorbei, endlich erschien. Seine Diagnose entschädigte sie allerdings ein wenig für seine Verspätung. Denn obwohl er eine höchst unerwartete und unerfreuliche Veränderung bei seiner Patientin einräumte, konnte er keine Lebensgefahr erkennen und sprach mit einer Zuversicht, die sich leicht abgeschwächt auch Eleanor mitteilte, von einer anderen Behandlungsmethode, die ihr bestimmt Erleichterung verschaffen werde. Er wollte im Lauf der nächsten 3 oder 4 Stunden noch einmal vorbeikommen und verließ die Patientin und ihre besorgte Betreuerin gefasster, als er sie angetroffen hatte. Höchst beunruhigt und verärgert, weil man sie nicht zu Hilfe gerufen hatte, vernahm Mrs. Jennings am Morgen, was geschehen war. Da ihre früheren Befürchtungen jetzt mit noch größerem Recht erneut geweckt wurden, zweifelte sie nicht daran, wie alles ausgehen werde. Und obwohl sie versuchte, Eleanor zu trösten, verbot es ihre Überzeugung, dass die Schwester verloren war, ihr irgendwelche Hoffnungen zu machen. Sie war wirklich tief bekümmert. Der rasche Verfall und frühe Tod eines so jungen, so reizenden Mädchens wie Marianne hätte auch einer weniger teilnahmsvollen Person zugesetzt. Doch auf Mrs. Jennings Mitgefühl durfte sie noch aus anderen Gründen zählen. Sie war 3 Monate ihre Hausgenossin gewesen, stand immer noch unter ihrer Obhut, war bekanntlich zutiefst verletzt worden und lange Zeit unglücklich gewesen. Auch an die Verzweiflung ihrer Schwester, ihres besonderen Lieblings, musste sie denken. Und was die Mutter anging, wenn Mrs. Jennings überlegte, dass Marianne ihrer Mutter wahrscheinlich das bedeutete, was ihr selbst Charlotte bedeutete, empfand sie auch mit ihr aufrichtiges Mitleid.